Das Wort, das für die heutige Predigt vorgeschlagen ist, steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was löst das in Ihnen aus, wenn Sie diese Schilderung von damals hören? Ach, war das schön? Oder ach, wäre das schön? Oder zu schön, um wahr zu sein? Eine märchenhafte Idealisierung? Oder nanu, eine Fiktion des Urkommunismus? Oder löst das vielleicht Angst aus, so etwas möchte ich überhaupt nicht? Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Was löst das in ihnen aus, wenn Sie das hören und mit unserer Gemeinde hier und heute vergleichen? Das ist bei uns auch so? Oder das müsste bei uns auch so sein? Oder das könnte bei uns auch so sein und werden? Oder löst es Kopfschütteln und Trauer aus? Das ist für uns weit weg und unerreichbar. Oder legen Sie es einfach weg und sagen, es hat mit uns nichts zu tun, das wollen und brauchen wir nicht. Das ist völlig unrealistisch. Tatsächlich ist ja das, was wir dort in Apostelgeschichte 4 finden, ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir bei uns hier finden. In einem Kommentar zur Apostelgeschichte las ich eine Aktualisierung, ein Update für heute. Das würde sich ungefähr so anhören. Die kleine Schar derer aber, die sich noch zum Christentum bekannten, war hartherzig und hatte Steine statt Seelen. Jeder sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären. Und jeder richtete sein eigenes nach der neuesten Mode ein. Und mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von den Attraktionen dieser Welt. Und große Selbstsucht war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der nicht Mangel an Liebe hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, kaufte neue hinzu. Manchmal gab er eine Spende für einen guten Zweck, damit sein Name in den Zeitungen und Sponsorenlisten stünde. Und jedem wurde so viel Lob zugeteilt, wie ihn verlangte. Was machen wir nun damit? Vorschlag: Wir werfen zunächst mal einen kurzen Blick auf unsere Gesellschaft heute, dann einen Blick auf die Gesellschaft damals. Und anschließend schauen wir uns Apostelgeschichte 4 nochmal an. Und vielleicht finden wir dann heraus, ob das auch für heute und hier eine Bedeutung haben könnte oder müsste. Wir leben ja in spannenden Zeiten. Und das heißt, die Spannungen nehmen zu. Wir beobachten starke Zentrifugalkräfte, alles strebt auseinander, die Abstände werden größer, alles wird immer individueller, die Unterschiede nehmen zu, die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, die Schulden häufen sich auf der einen Seite, das Kapital auf der anderen Seite. Die Polarisierungen nehmen zu, die Gegensätze und Meinungen und Ansichten. Und die Corona-Krise verschärft das noch einmal deutlich. Der Virus spaltet nun auch die noch, die bisher in vielem einig waren. Ja, es wird versucht, die Meinungen zu vereinheitlichen, teilweise auf fragwürdige Weise, wogegen sich andere wieder wehren, teilweise mit fragwürdigen Ansichten. Wir haben noch ein starkes soziales Netz, das ist ein großer Segen. Da wird versucht, vieles noch so zusammenzuhalten oder ein Stück auszugleichen. Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung, Rentenkasse, vielfältige Unterstützungen und Förderungen. Unsere Wohlfahrtsverbände tun viel Gutes. Einige fallen jedoch durch alle Raster und sie leiden dann äußerlich und innerlich und bleiben auf der Strecke. Trotzdem, für unser soziales Netz können wir nicht dankbar genug sein. Da sind wir im Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern auf dieser Erde. Ein Nachteil ist allerdings, wofür alles eine Institution zuständig oder verantwortlich ist, ist die Versuchung sehr groß, sich nicht mehr selbst verantwortlich zu sehen. Wir haben unsere Nächstenliebe zu einem großen Teil institutionalisiert. Das heißt, wir haben sie delegiert an den Staat oder an welche, die dafür bezahlt werden. Zur Zeit der ersten Christen waren die Gegensätze sehr viel größer. Und die Gesellschaft war insgesamt wohl noch viel härter als unsere. Da gab es die Reichen, die konnten sich's leisten, mitten in der wasserlosen Wüste sich einen Palast mit Bädern und Sauna zu bauen. Und da gab es die Armen, die nicht mal über ihren eigenen Körper verfügen konnten, sondern Sklaven geworden waren, vielleicht weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Und zwischen diesen Reichen und Sklaven gab es alles mögliche andere noch. Natürlich gab es auch schon Steuern, aber keinerlei soziales Netz. Wer den Arzt nicht bezahlen konnte, starb eben. Und wer keine Arbeit hatte, musste betteln oder verhungern. Die Rentenversicherung waren höchstens die eigenen Kinder. Die sorgten dann hoffentlich für den Lebensunterhalt, wenn sie noch in der Nähe waren und nicht irgendwelche Streitereien sie davon abhielten. Am schlimmsten dran waren die Witwen, die noch eigene Kinder versorgen mussten. Jeder musste sich irgendwie kümmern oder er kam um. Und das bildet den Hintergrund für das Bild, das wir nun in Apostelgeschichte 4 finden. Wir lesen von der Menge der Gläubigen. Das waren etwa 10.000 bis 15.000 Leute. Männer und Frauen, Alte und Junge, Reiche und Arme, Gebildete, Ungebildete, Freie, Sklaven und Sklavenhalter. Was verband sie? Keine Verwandtschaft. Keine Hobbys oder gemeinsamen Interessen. Keine Betriebszugehörigkeit. Auch noch keine Organisation oder Institution. Aber sie, die Menge der Gläubigen oder wörtlicher übersetzt die Menge der Gläubig Gewordenen, Sie waren alle zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Glauben gekommen. Das verband sie. Nur das. Das war ihr Herzschlag und ihr Atem. Und so wie ein Mensch in der Regel nur ein Herz und eine Lunge in der Brust hat, und so wie ihn nur ein Herzschlag und ein Atem am Leben erhält, so schlug in diesem Gemeindeorganismus im Leib Christi eben nur ein Herz und belebte ihn ein Atem. Sie waren ein Herz und eine Seele. Seele hat was mit Atem auch zu tun. Da ging es nicht um Konformität oder um Organisation, sondern alle teilten dasselbe Leben von Gott oder aus Gott und waren auf ihn ausgerichtet. Sie teilten dieselbe Liebe zu Gott. Wie heißt es doch, ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele zu lieben? Das wichtigste Gebot, das hielten sie. Das praktizierten sie. Und so teilten sie alles, was zum Leben gehört. Alles gehörte allen. Womit Individualität und Privateigentum nicht aufgelöst wurden. War kein Kommunismus. Es gab keinen Druck. Keiner musste. Was geschah, geschah freiwillig. Jeder blieb seine eigene Persönlichkeit mit seinen eigenen Entscheidungen. Und trotzdem so eine Übereinstimmung untereinander. Wenn man das liest, könnte einem der Atem stocken und das Herz stehen bleiben. So groß dieses Wunder, kann ich nur sagen. Das Wunder der Gemeinsamkeit. Auffällig ist noch, dass in diesen wenigen Versen viermal von den Aposteln die Rede ist. Die werden also besonders hervorgehoben. Sie waren die geistliche Autorität. Sie bildeten das Leitungsteam. Und trotzdem oder gerade deshalb gab es diese innere und äußere Einheit. Alle lebten in einer geistlichen Einordnung und sogar Unterordnung. Hören wir heute nicht mehr. Die Gelder wurden den Aposteln zu Füßen gelegt. Es waren nicht alle gleich. Es ging nicht um Gleichmacherei oder um eine Diktatur der Gleichheit. Aber ihnen war alles gemeinsam. Und so waren alle versorgt, wurden versorgt und sorgten füreinander. Nicht nur geistlich, sondern ebenso materiell und finanziell. Beim Geld hörte die Freundschaft nicht auf, sondern nahm die Liebe Fahrt auf. Glaube, der Gestalt gewann in einer Revolution der Liebe und des gerechten Miteinanders unterschiedlichster Leute. Die sozialen Probleme wurden gelöst, nicht vom Staat, nicht von Gewerkschaften, nicht durch Eingaben und neue Gesetze, nicht durch Streiks oder gewaltsame Revolutionen, sondern Christen teilten miteinander, was sie hatten. Nicht nur den Glauben, sondern durch den Glauben eben auch alles andere. Nicht einer sagte von seinem Besitz, von dem, was er hatte, von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Koinos steht da im Griechischen. Gemeinschaftlich. Koinonia ist die Gemeinschaft. Kennzeichen von Gemeinde. Klar, wer an Gott glaubt, der weiß, alles, was ich habe, das habe ich doch von Gott. Und was ich von Gott habe, habe ich nicht nur für mich, sondern ebenso für die anderen. Nichts logischer als das. Und doch ist das nicht die Norm unter uns, sondern ein Wunder. Das Wunder der Gemeinsamkeit. Und dieses Wunder zieht Kreise. Mit großer Wunderkraft, das steckt dahinter, mit großer Wunderkraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Das heißt, Zeichen und Wunder waren an der Tagesordnung und große Gnade war bei ihnen allen. Diese Dinge hängen miteinander zusammen. Das Wunder der Gemeinsamkeit, das Wunder der Gemeinschaft. Das wirkt auf uns wie aus einer anderen Welt. Ist es auch. Nicht nur zeitlich, sondern wissensmäßig. Da war etwas vom Reich Gottes auf der Erde sichtbar, im Miteinander der Menschen. Heute ist Kirche vorwiegend sichtbar in Form von Gebäuden aus Stein. Und in diesen Gebäuden stellen wir uns jeden Sonntag hin, auch vorhin wieder, und sagen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was meinen wir damit eigentlich? Hier in Apostel 4 steht, was damit ursprünglich gemeint ist. Eine aktuelle Umformulierung habe ich am Anfang schon gelesen. Ob die auch für unser Glaubensbekenntnis gelten müsste, etwa ich glaube an die Gemeinheit der Heiligen oder an die Einsamkeit der Heiligen. Gemeinsam, eins, meins, gemein, einsam, das ist alles, sind alles dieselben Buchstaben, das ist alles derselbe Wortstamm, das kann ganz schnell ineinander übergehen und doch sind es himmelweite Unterschiede zwischen diesen Worten, himmelweite Unterschiede. Wo stehen wir heute? Die Menge der Gläubigen, der Gläubiggewordenen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern zwar ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft, Wunderkraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Es bräuchte wohl ein neues zum Glauben kommen in der Kraft des Geistes von Pfingsten, dass der auferstandene Jesus auch unter uns Neues aufstehen lässt, ein Wunder tut. Soweit es gibt es in Form von gewaltigen Aufbrüchen, wir beobachten sie weltweit. Aber es könnte vielleicht ja auch ganz klein beginnen. Also 2, 3 Leute, die sich finden und zusammentun, treffen, geistlich eins werden, ein Herz und eine Seele werden. Verbindlichkeit einüben, dazu gehört auch eine geistliche Einordnung. Und Glaube, der miteinander geteilt wird, der wächst, der zieht Kreise. So auch das Leben teilen, das, was jeder hat und kann. Einander beistehen und helfen. Erkennen, was ich habe, das habe ich von Gott. Und was ich von Gott habe, habe ich auch für die anderen mit. Ist mir eh nur geliehen, kann nichts davon mitnehmen. Aber ich kann damit Gutes tun. Ich darf anderen Gutes tun, das ist ein Vorrecht. Da fällt auch Segen auf mich zurück. Ebenso erkennen, ich darf Bedürfnisse und Nöte haben. Das ist keine Schande. Und es ist keine Schande, sich von anderen helfen zu lassen oder beschenken zu lassen. Damit gebe ich Ihnen Gelegenheit, Gutes zu tun. Das wird auch ihnen zum Segen. Erkennen, Selbstsucht ist tödlich. Leben bedeutet Hingabe und Leben entsteht aus Hingabe. Gemeinde, der Ort, wo Hingabe empfangen wird, wo wir Hingabe üben und leben können. Jesus hat sich ganz für mich gegeben, mich überreich mit ewigem Leben beschenkt. So kann und darf auch ich geben, weitergeben, was ich habe. Gemeinde wird zum Ort des Lebens, wenn sie ein Ort der Hingabe ist. Und Leben ist etwas Praktisches. Gemeinde und Einsamkeit wäre das Gegenteil voneinander. Es wäre ein Widerspruch in sich selbst. Gemeinde heißt doch, alle gehören zusammen. Da wird man einander besuchen, da wird man gemeinsam was unternehmen, sich vielleicht zum gemeinsamen Essen einladen und treffen. Wer sich in finanzieller Not befindet, der darf auch mal einen Geldschein in seinem Briefkasten vorfinden. Oder man könnte den eigenen Garten für jemanden öffnen, der keinen hat. So und auch noch ganz anders könnte das beginnen, könnte etwas von dem beginnen, was wir in Apostelgeschichte 4 finden. Man kann über die Gesellschaft und wie hart und schlimm das alles ist, schimpfen. Christen, die alles vom Staat und von anderen erwarten, haben Gott nicht verstanden. Sie haben ihre eigenen Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten nicht erkannt. Ja, man kann auch über Kirche und Gemeinde und deren Leitung schimpfen. Aber man kann auch selbst Gemeinde leben, sich geistlich und menschlich einordnen und Gottes Gaben und Aufgaben wichtiger nehmen als die eigenen Macken. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Gott wirken kann und will und was dazugehört. Es steht dort, damit es in uns heute Glauben weckt. Und Glaube, der geweckt, erweckt wurde, der macht sich bemerkbar, vielfältig und praktisch. Und eins ist in der gesamten Bibel völlig klar. Lebendiger Glaube wurde und wird immer gemeinsam gelebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr unser Gott, du redest. Wir haben dein Wort. Du sendest deine Boten. So redest du hinein in unser Leben. Wie oft sind wir verschlossen. Niemand soll sich einmischen. So sind wir mit uns selbst allein. Das bedeutet Tod. Bitte erwecke uns zum Leben. Herr unser Gott, du redest. Dein Wort stiftet Gemeinschaft, verbindet mit dir und untereinander. Hilf uns hören, auf dich und aufeinander. Dein Wort verbindet, dein Wort macht lebendig. Erwecke uns durch dein Wort. Herr unser Gott, du redest. Wenn du hineinredest in unser Leben, dich einmischst in unsere Belange, kommt Neues in unser Herz und in unser Miteinander. Bitte zeig uns, was Gemeinschaft bedeutet und was die Liebe ändert. Du kennst unsere Nöte. Lass sie auch uns erkennen und anerkennen, bei uns selbst und anderen. Dass wir lernen, zuzugeben, was wir brauchen, und geben lernen, was wir haben. Teilen, was du uns anvertraust, und so den Glauben leben. Herr, unser Gott, du redest. Dein Wort wirkt Glauben, und der Glaube wirkt Liebe. Die Liebe befreit zur Hoffnung, deine Herrschaft leuchtet auf. Das schenke unter uns und durch uns. Amen.